Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schmäht er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.
Stille. Mein Name ist Daniel Ottenberg. Ich bin 37 Jahre alt und arbeite seit etwa 2 Jahren für Open Doors Deutschland. Ich werde heute Nachmittag noch ein paar Takte zu Open Doors sagen. Nur eine Sache, die ganz wichtig ist: Wir sind keine amerikanische Organisation, auch wenn der Name ein bisschen darauf hindeutet. Wir kommen ursprünglich aus Holland, aber offene Türen auf Holländisch, das will wirklich keiner im internationalen Geschäft sagen müssen. Deswegen machen wir das auf Englisch. Ja, was ist meine Aufgabe? Ich bin von Haus aus Jurist. Ich hoffe, man merkt es heute Morgen in der Predigt nicht allzu deutlich. Und bin unter anderem dafür zuständig, die Kontakte nach Berlin zu halten. Erfreulicherweise ist das Thema, wie es den Christen weltweit geht, inzwischen auch in der Politik ein Thema. Und das ist also eine meiner Aufgaben. Auch dazu sage ich vielleicht heute Nachmittag noch ein paar Takte. Heute Morgen aber soll es uns um die Predigt gehen, um Gottes Wort gehen. Und da möchte ich mal mit einem vielleicht etwas provokanten Satz anfangen. Ab und zu komme ich auch mal dazu, ein Buch zu lesen. Und in einem der vielen Bücher, die ich so gelesen habe, ist mir ein Satz hängen geblieben. Ich könnte Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen, in welchem Buch das war, aber der Satz, den fand ich einfach gut. Da hieß es: Wir alle haben die Johannespauschale gebucht und keiner das Petruspaket. Die Bibelkenner unter uns wissen natürlich vermutlich, was damit gemeint ist, aber es bedarf doch einiger Erklärungen vielleicht. Also Johannes, der Jünger Johannes, der auch die Johannes-Offenbarung offenbart bekommen hat, hatte eigentlich ein recht gutes Leben. Er wurde zwar verbannt am Ende, aber er wurde nicht in dem Sinne verfolgt, wie wir uns das heutzutage vielleicht vorstellen. Er ist wohl sogar relativ alt geworden. Also eigentlich so das, was man sich so für sich selber vorstellt, nach einem erfüllten Leben in einigermaßen Frieden und Ruhe sterben können, heimgehen können. Und das war Johannes. Petrus dagegen hatte nicht so ein ruhiges Leben. Also er war ja auch nicht so ein ruhiger Typ, so wie uns die Evangelien das vorstellen. Aber er hat nach Kirchennachrichten, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat, ist er wohl gekreuzigt worden. Und weil er gesagt hat, ich möchte nicht so wie mein Herr leiden, das habe ich nicht verdient, hat er sich, so heißt es, kopfüber kreuzigen lassen. Jedenfalls, er ist für seinen Glauben gestorben. Und dieser Autor des Buches hat gesagt, ja, und wir alle hätten es eigentlich lieber wie der Johannes. Also, ich auf jeden Fall. Ich möchte nicht gerne für meinen Glauben gekreuzigt werden. Aber vielleicht kann man das ja auch ein Stück verallgemeinern. Wir alle leben vielleicht so ein bisschen so zumindest. Also, natürlich ist das hier wahrscheinlich die große Ausnahme in der Gemeinde. Aber wenn ich so meine Gemeinde anschaue, wir alle leben schon ganz gerne so, als ob wir ein Anrecht darauf hätten, dass es uns gut geht. Als ob wir ein Anrecht darauf hätten, dass, ja, manchmal sogar Jesus Christus uns unsere Wünsche erfüllt und, ja, dass wir nur sagen müssen, was wir haben wollen und irgendwann bekommen wir es dann auch. Und zumindest in früheren Zeiten wurden dann auch so Lieder gesungen wie seliges Wandeln auf sonnigen Höhen, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Genau, also das sind so Kinder, ich bin noch nicht so alt, aber das Kinderlied habe ich auch noch gesungen. Das sind Lieder, die man heutzutage vielleicht schon mit einem Fragezeichen singt, weil man sich überlegt, kann ich das wirklich noch so singen? Ist das denn wirklich so? dass alle Tage Sonnenschein ist, wenn ich mit Jesus Christus unterwegs bin? Und die Bibel ist da sehr ehrlich. Denn wenn man nur so lebt und sagt, ich möchte es nur gut haben, ich möchte es nur schön haben, ich möchte es nur bequem haben, dann können wir uns das gerne wünschen, aber dann haben wir nicht unbedingt die Bibel auf unserer Seite. Denn es ist ganz erstaunlich und es ist ja so, dass in Gemeinden darüber wenig gesprochen wird, weil das unangenehm ist. In der Bibel ist Ablehnung, ist Verfolgung total normal. Also wenn man sich nur die Evangelien und die Apostelgeschichte anguckt, dann ist das eine völlig selbstverständliche Reaktion. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, oh toll, jetzt sind endlich die Christen da und jetzt geht's los, sondern ganz im Gegenteil. Und auch in den Briefen lesen wir sehr häufig von Verfolgungssituationen, ja selbst im Alten Testament bei den Propheten lesen wir ganz häufig davon, dass ihre Botschaft eben nicht gehört wurde und dass sie wegen dieser Botschaft verfolgt wurden. Und ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, was so alles Arten der Verfolgung sein können. Und du hast den Kindern schon ein bisschen versucht zu erklären, was das bedeuten kann, Verfolgung oder zumindest Nachteil um seines Glaubens willen zu haben. Und ich habe mal ein bisschen was aufgelistet. Wenn man noch weiter nachdenkt, dann kommt man mit Sicherheit noch auf viel, viel mehr Sachen. Verfolgung, Drangsal, Spott, Beschimpfung, Denunzierung, Benachteiligung, Verlust der leiblichen Güter, das ist ein bisschen altertümlich, also Verlust des Eigentums, Schikanierung der Angehörigen, Verlust der Heimat, Gefängnis, Straflager, gewaltsame Umerziehung, ja, das gibt es. Es gibt Menschen, die kommen in Umerziehungslager, weil sie Christen geworden sind, sogenannte Re-Education Camps und auch der Tod. Und das finde ich, obwohl das jetzt erstmal erschreckend ist, das finde ich so klasse an der Bibel, dass sie uns da nichts vormacht. Sie sagt uns da nicht irgendwie ganz platt, Glaube an Jesus und alles wird gut. In dem Sinne, dann passiert dir nichts mehr, dann ist alles wunderbar, seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Sondern die Bibel sagt, nein, es wird zu Schwierigkeiten kommen, es wird zu Problemen kommen und wir werden heute Nachmittag noch ein bisschen was davon hören. Das, was wir hier in Europa seit über 60 Jahren erleben, ist die absolute Ausnahme. Das ist etwas, wofür wir dankbar sein können und jeden Tag neu dankbar sein können und auch wirklich danken können, Gott danken können. Aber es ist eben die Ausnahme. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist, wie es ist bei uns. Der Bibeltext wurde gerade schon gelesen, ich blende ihn deswegen nur noch mal kurz ein, damit man ihn sich vergegenwärtigen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dieselbe Übersetzung war, ich glaube schon. Jedenfalls, es gibt ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, die vom Thema Verfolgung, die vom Thema Leiden um des Glaubens willen sprechen. Und ich könnte jetzt den Rest der Predigt, die 25 Minuten oder wie viel mir jetzt noch verbleiben, könnte ich jetzt eine Bibelstelle an die nächste reihen und könnte jetzt die ganze Zeit erzählen, wie schrecklich das Ganze ist und wie Verfolgung aussieht und könnte sagen, es ist total normal, aber das soll natürlich nicht die Predigt sein. So. Das ist immer noch 1. Petrus 4, 12 bis 16. Das soll natürlich nicht die Predigt sein, sondern wir wollen ja etwas lernen daraus und wir wollen auch etwas mitnehmen daraus für unser Leben. Und ich versuche dann sozusagen die Kurve zu bekommen. Und wichtig ist aber, dass wir uns vergegenwärtigen, es ist eben nicht das Übliche, was wir hier erleben. Also was wir hier erleben, ist ja wirklich allenfalls mal Spott oder dass eben jemand sagt, nee, wenn du sonntags in den Gottesdienst gehst, dann kannst du halt nicht zum Frühshoppen oder dann lade ich dich mittags nicht ein oder so. Das gibt es schon und das sollte man auch nicht kleinreden. Aber weltweit sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Und Petrus sagt, wir sollen uns über das Feuer der Verfolgung nicht wundern. Und er sagt etwas davon, dass wir ja belächelt werden. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, dass wir, dass man sich lustig macht über uns. Und natürlich sagt er auch, passt bitte auch darauf auf, dass es wirklich um den christlichen Glauben geht, weswegen ihr da verspottet werdet und nicht, weil ihr irgendwas falsch gemacht habt. Also er spricht dann sogar von Mördern und von was weiß ich was. Also es geht nicht darum, dass wir was falsch gemacht haben und dafür eine gerechte Strafe bekommen, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich als Christen leben und dafür verfolgt werden. Und ich möchte gerne kurz erklären, wie Verfolgung aussehen kann. Denn Petrus macht das in diesem Abschnitt recht ausführlich. Und wie gesagt, er spricht eben davon, dass wir belächelt werden, dass sich Leute lustig machen über uns. Und das gibt es bis heute noch. Das ist eigentlich so die erste Stufe der Verfolgung, dass man über Christen, über das Christsein falsche Informationen, dass man über das Christsein, über die Christen Lügen verbreitet. Und wir haben das beispielsweise letztes Jahr in Marokko gesehen. Das ist also ein Bild, sollte man gar nicht meinen, aber ein Bild aus Marokko, wo Christen ein Waisenheim aufgebaut haben, über 15 Jahre hinweg ein Waisenheim aufgebaut haben, wo 150 Kinder waren es, glaube ich, aufgenommen wurden, die keine Eltern mehr hatten. Und die Christen haben nicht missioniert, haben die Kinder nicht zum christlichen Glauben bekehrt, sondern waren einfach als Christen da und haben gesagt, weil wir die Nächstenliebe als unseren Auftrag sehen, geben wir den Kindern ein Zuhause und wollen diese soziale Arbeit tun, die in Marokko sonst keiner tut. Das ist nämlich nicht so üblich dort. Und letztes Jahr hat die marokkanische Regierung innerhalb von 2 Wochen alle ausländischen Christen, die wie gesagt teilweise seit 15 Jahren oder noch länger dort gelebt haben, ausgewiesen, hat jegliches Prozessrecht, das es auch in Marokko gibt, über den Haufen geworfen. Die Christen mussten also binnen 2 Wochen alles verlassen, aufgeben und trotz allen möglichen Versuchen über die Botschaften und so weiter da noch eine Änderung zu erreichen, war es nicht möglich. Die Arbeit musste aufgegeben werden, die Kinder wurden ein zweites Mal traumatisiert und es wurde einfach gesagt, die Christen machen unsere Kinder zu Christen, obwohl es nicht stimmt. In anderen Ländern ist es so, dass sie die Zeitung aufschlagen und es wird einfach was Falsches über die Christen berichtet. Das geht bis dahin, dass es heißt, die Christen vergiften unsere Kinder mit Bonbons, also mit giftigen Bonbons natürlich, und so weiter und so fort. Oder im Fernsehen, sie machen das Fernsehen an und es kommt eine Propagandasendung gegen die Christen und jeder, der ein guter, setzen Sie irgendein Land ein, Usbeke ist zum Beispiel, jeder, der ein guter Usbeke ist, hat gefälligst Muslim zu sein. So fängt es an. Es werden Lügen über Christen verbreitet, die Christen tun dies und jenes und deswegen dürfen wir sie in einem zweiten Schritt anders behandeln, als wir alle anderen behandeln. Weil die Christen so böse sind, weil die Christen unsere Kinder vergiften, müssen wir sie sogar anders behandeln, um unsere Kinder zu schützen. Sie sehen hier ein Bild aus Nigeria. Nigeria ist ein Land, wo es immer wieder zu schweren Zusammenstößen kommt. Wir werden gleich noch Beispiele hören, wo es immer wieder zu schweren Zusammenstößen kommt zwischen Christen und Muslimen, insbesondere an der Nahtlinie zwischen den nördlichen Bundesstaaten und den südlichen Bundesstaaten. Und hier ist ein Bild einer Gemeinde aus Jos, die Hauptstadt eines Bundesstaates dort, Plateau. Dort hat man die Gemeinde niedergebrannt und da die Gemeinde kein Geld hat, die Kirche wieder aufzubauen, was macht man? Man trifft sich auf der Straße. Das kann man dort recht gut machen. Das wäre hier, gerade bei dem Wetter heute Morgen, etwas schwierig. Jedenfalls, Christen dürfen anders behandelt werden, Christen dürfen diskriminiert werden und der Staat tut in dem Fall auch nichts. Also Christen werden einfach anders behandelt. Verfolgung ist damals in der Bibel total normal gewesen. Dort wurden Christen schon anders behandelt als alle anderen und das ist bis heute noch so. Und in einem dritten Schritt kommt es dann zu dem, was wir uns so unter Verfolgung vorstellen, also dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dass Menschen ins Gefängnis kommen, in Arbeitslager kommen. Ich habe gehört, diese Gemeinde ist eng verbunden mit Brunonis, die ja in Nordkorea arbeiten. Von da hören Sie vielleicht auch einiges in diese Richtung. Und natürlich geht es bis zu Körperverletzungen und bis zum Tod letzten Endes oder dass man Eltern die Kinder wegnimmt und so weiter und so fort. Das alles stellen wir uns so unter der klassischen Verfolgung vor, hier in Deutschland. Und dabei ist es mir wichtig, nicht um Begriffe zu streiten. Wenn ich in Berlin unterwegs bin, ist das so eines der beliebtesten Mittel, sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen. Man fängt an zu sagen, ja, aber das ist ja alles gar keine Verfolgung. Verfolgung ist ja nur, wenn die Existenz bedroht ist. Und ich gebe dann immer ein Beispiel. Im letzten Jahr hatte ich das Vorrecht, in Usbekistan zu sein für 2 Wochen und dort die Christen zu besuchen und auch zu ermutigen. Hätten Sie mich vor 3 Jahren gefragt, wo Usbekistan liegt, ich hätte es nicht so genau gewusst. Inzwischen weiß ich es und bin auch ein bisschen im Land rumgekommen. Und da war es so, wir haben die Christen dort getroffen, die vor allem die Einheimischen, also die usbekischen Christen, nicht die russischen Christen, die es dort in größerer Anzahl noch gibt, sondern die usbekischen Christen getroffen. Und das ging nicht in Gemeinden, so wie hier in Gemeindehäusern, sondern das ging nur an öffentlichen Orten, weil die usbekischen Christen dürfen sich nicht versammeln, offiziell. Es dürfen sich nur registrierte Gemeinden versammeln und usbekische Christen bekommen keine Registrierung. Ganz einfach. Also das wird dann verzögert und dann stellen sie die Anträge immer falsch und wenn dann wirklich alles so ist, wie das Gesetz es sagt, dann wird halt das Gesetz geändert. Also jedenfalls, die usbekischen Christen haben keine Möglichkeit, sich offiziell zu treffen, also treffen sie sich illegal, also gegen das Gesetz. Und wir haben diese Familie getroffen. Sie waren einmal quer durchs Land gefahren, 400 Kilometer. Und als sie ankamen, da kamen sie uns sehr verstört und verängstigt vor. Und wir haben dann gefragt, was ist mit euch los? Wieso seid ihr jetzt so? Wieso seid ihr so aufgewühlt? Und nachdem sie sich etwas beruhigt hatten und was gegessen hatten dann auch, haben sie uns erzählt, ja, auf der Fahrt hierher haben wir auf unserem Handy, also jeder Usbeker hat mindestens ein Handy, haben wir auf unserem Handy einen Telefonanruf bekommen von der Geheimpolizei und die haben uns gefragt, wohin fahrt ihr denn da jetzt? Was macht ihr denn da? Wo wollt ihr hin? Wen wollt ihr da treffen? Also Quintessenz, die Christen sind unter Beobachtung und sie wissen das auch und sie begeben sich in Gefahr. Und dann sitzt man da mit ihnen zusammen und ihnen gegenüber. Und mit all der Ausbildung, mit all dem Wissen, mit all dem Können, was man hat, mit all der Erfahrung, die man hat, ist man doch letzten Endes hilflos. Was soll man dieser Familie raten? Soll man ihnen raten, sie sollen zurück in ihre Heimat gehen, und also in ihren Ort gehen, aus dem sie kommen, und möglicherweise Verhaftung oder zumindest eine erneute Bestrafung in Kauf nehmen? Soll man ihnen raten, dass sie irgendwo im Land untertauchen, was möglich ist? Aber wie soll das dann funktionieren mit einer ganzen Familie für eine ganze Zeit, bis sie nicht mehr gesucht werden? Und dann musste ich an die Kontakte denken, die ich in Berlin habe. Die meisten sind sehr gutwillig und sagen, ja, uns ist völlig egal, wie man das bezeichnet, ob jetzt Verfolgung oder Diskriminierung. Wichtig ist, da wird was gemacht. Es gibt aber eben auch diejenigen, die sagen, ja, Moment, eigentlich ist er doch selbst dran schuld. Er hält sich nicht ans Gesetz, also darf die Polizei doch wohl was gegen ihn unternehmen. Man könnte sich also sehr lange um Definitionen streiten und als Jurist streite ich mich gerne um Definitionen, aber es geht mir nicht darum oder es geht uns nicht darum, dass wir irgendwelche Definitionen ganz sauber haben. Das ist für die akademische Welt schön. Uns geht es um wirkliche Hilfe. Und deswegen, diese Christen in diesen Ländern nehmen wirklich viel auf sich, um als Christ leben zu können. Und Verfolgung ist bei ihnen total normal. Usbekistan steht bei uns auf Platz 9 des Weltverfolgungsindex. Was wir lernen, und ich habe ja gesagt, ich möchte nicht nur den Zeigefinger heben und nicht nur sagen, wie schlimm das alles ist und dass wir hier in den Gemeinden mehr darüber predigen sollten und so weiter und so fort, sondern ich möchte, dass wir heute Morgen hier ermutigt aus diesem Gottesdienst herausgehen. Und deswegen möchte ich in einem zweiten Teil der Predigt jetzt aufzeigen, dass Verfolgung nicht das letzte Wort hat, dass diejenigen, die gegen die Christen sind oder die Christen am liebsten vernichten würden, nicht das letzte Wort haben. Und das, was wir in Matthäus 10, Verse 19 und 20 lesen, das gilt auch im Bereich der Verfolgung. Da sagt der Herr Jesus: Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Und das ist etwas, was wir immer und immer wieder erleben. Das ist was, was wir ganz oft gefragt werden, wenn wir in Gemeinden unterwegs sind. Wie halten die Christen das nur aus? Und dann stellt man sie so auf den Sockel und sagt, die sind halt was ganz Besonderes. Ja, sie sind vielleicht was ganz Besonderes, sie sind vielleicht oder sicherlich ganz besonders bei Gott beliebt oder Gott liebt sie ganz besonders. Aber das heißt nicht, dass wir in so einer Situation nicht vielleicht genauso handeln, aber eben nicht, weil wir so klug und schön und weit fortgeschritten im Glauben sind, sondern weil Gott uns zur richtigen Zeit das richtige Wort, das richtige Handeln geben wird. Und die verfolgten Christen, mit denen wir zusammenkommen in den Ländern, sagen uns auch: Es ist nicht so, dass ihr im Westen nicht auch Herausforderungen habt, nicht auch Schwierigkeiten habt, nur eure Schwierigkeiten, eure Herausforderungen sehen eben völlig anders aus. Und deswegen möchte ich uns einige wenige Christen aus verschiedenen Ländern vorstellen, die uns Ermutigung, vielleicht auch Vorbild, aber vor allem Ermutigung sein können. Und vielleicht zeigen sie uns auch, dass wir keine Angst haben brauchen vor Verfolgung. Da ist zum einen James Musarike, ein Pastor aus Nigeria. Ich habe ja gesagt, wir kommen noch mal nach Nigeria zurück. In Nigeria wurde im Frühjahr gewählt, ein neuer Präsident und auch ein neues Parlament. Und diese Wahlen haben große Unruhen ausgelöst zwischen Muslimen und Christen. Da spielt auch ganz viel spielen ganz viele ethnische Fragen eine Rolle. Also da kämpfen auch verschiedene Stämme gegeneinander, da spielen wirtschaftliche Fragen eine Rolle. Aber es ist eben so, dass es auch ganz häufig Muslime gegen Christen geht. Und da sage ich auch immer in Berlin, nun, wenn in den Berichten eben steht, dass die Muslime mit Allahu Akbar rufen auf die Christen zugerannt kamen, dann hat das Ganze mit Sicherheit auch eine religiöse Komponente, wenn man versucht, das wieder alles zu relativieren. Also, James Musarike, seine Frau und zwei seiner Kinder wurden in einer nächtlichen Aktion von muslimischen Extremisten ermordet, und zwar nicht erschossen, sondern mit Macheten ermordet, was eine ganz besonders schlimme Todesart ist. Und seine 13-jährige Tochter, es gibt von ihr kein Bild, aber seine 13-jährige Tochter berichtete noch, bevor sie dann in den Armen ihres Vaters starb, berichtete noch, die Angreifer hätten ihr gesagt oder hätten sie gefragt: Wo ist denn jetzt dein Jesus, der dich schützt? Und sie hat ihnen geantwortet: Nun, Jesus ist immer bei mir, auch wenn ich sterbe. Und diese Kraft zum Durchhalten, das ist nichts, was ein 13-jähriges Mädchen sich im Laufe ihrer Jahre erarbeitet hat. Das ist auch nichts, was sie an besonders großem Glauben hat, sondern das ist etwas, was ihr von Gott, was ihr vom Heiligen Geist geschenkt worden ist. Und dieser Pastor arbeitet weiterhin als Pastor. Natürlich ist er furchtbar traurig und er leidet auch sehr darunter, aber es war ihm auch eine Ermutigung, dass eben seine Tochter und auch seine Frau noch diese Dinge weitergeben konnten. Also, der Heilige Geist schenkt, wir haben ja gerade gelesen, der Geist des Vaters wird uns eingeben, was wir reden sollen, und er schenkt uns auch Kraft zum Durchhalten. Er schenkt uns aber auch Kraft zur Vergebung. Ein anderes Beispiel aus dem vorletzten Jahr aus 2009, wie gesagt, Nigeria, da gibt es immer wieder Unruhen. Es ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und auch deswegen gibt es immer wieder Schwierigkeiten, weil viele auch keine Perspektive haben. Und so war es 2009 so, dass der Mann von Edith Okuya, eine Pastorin aus Nigeria, der Mann selbst auch Pastor, einen Streit schlichten wollte zwischen Christen und Muslimen, die sich über irgendwelche Landfragen oder über irgendwelche Erntefragen stritten. Und als er diesen Streit schlichten wollte, geriet er plötzlich zwischen die Fronten und wurde dann, weil er sich als Christ eingemischt hat, ermordet. Was relativ ungewöhnlich an diesem Bericht ist, ist, dass die Mörder tatsächlich vor Gericht gestellt wurden. Das passiert eher selten. Aber die Mörder wurden vor Gericht gestellt und es waren Jugendliche. Und im Gerichtssaal war es Edith Okuya möglich, aufzustehen, ein Zeugnis zu geben und den Mördern ihres Mannes öffentlich zu vergeben. Und sie hat später unseren Mitarbeitern gesagt, es war mir ein Anliegen, dass ich ihnen öffentlich vergebe. Denn ich habe mir gedacht, wie finster muss es in ihren Herzen aussehen als Muslime, wo sie nicht das Licht Jesu kennen. Und das wollte ich ihnen zusprechen. Und so hat sie ihnen öffentlich vergeben und auch diese Kraft jetzt auch zum Weitermachen als Pastorin der Gemeinde kommt nicht aus ihr, sondern die Kraft zur Vergebung kommt aus dem Heiligen Geist. Was auch immer wieder uns weitergesagt wird, wenn wir unterwegs sind in diesen Ländern, Kraft zum Weitermachen. Manchmal möchte man ja lieber aufgeben und möchte lieber sagen, nein, wenn ich so unter Druck komme, dann werde ich müde und dann habe ich keine Lust mehr. Dann ist es doch viel einfacher zu sagen, gut, ich schwöre diesem Glauben ab und in meinem Herzen bleibe ich natürlich dabei, aber was mein Äußeres angeht, da kann ich ja sagen, was ich will. Aber wir erleben immer wieder, dass genau das nicht passiert. Ein Beispiel ist Dmitri Schestakow, ein Pastor aus Usbekistan, der 4 Jahre in Haft saß, weil er angeblich gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hat als Baptistenpastor. Und hier sieht man ein Bild von ihm vor der Verhaftung, wie er gepredigt hat. Er wurde also verhaftet und wurde, was in diesen Ländern auch sehr beliebt ist, sehr schnell verurteilt und dann in ein Gefängnis, in ein Arbeitslager gesteckt, was 800 Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist, sodass die Familie ihn nur unter großen Schwierigkeiten besuchen kann. Und das natürlich dann auch noch willkürlich, also da kann es auch passieren, dass die Frau vor dem Gefängnistor steht und dann heißt es, nein, das geht jetzt nicht und dann muss sie wieder zurück. Jedenfalls Dmitri Schestakow, wir hatten die Möglichkeit im letzten Jahr seine Frau und seine 3 Töchter zu treffen und auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Familie weitermachen kann, denn das ist ja eine große Herausforderung. Plötzlich ist der Mann weg, der normalerweise ja das Geld verdient, die Brötchen verdient. Und wie soll man da als Frau, wie soll man da als Kinder weiter mit klarkommen? Und sie sind klargekommen, sie haben durchgehalten. Und im Januar diesen Jahres haben wir dann dieses Bild bekommen. Er wurde nach den 4 Jahren freigelassen. Und wir haben die Nachricht bekommen jetzt, er will weiter als Pastor arbeiten. Das ist nicht ganz so einfach, denn er steht natürlich weiter unter Beobachtung von der Geheimpolizei, durch die Geheimpolizei. Aber er hat gesagt, ich möchte einen Weg finden, wie ich meine Berufung weiter leben kann, wie ich weiter den usbekischen Christen in meinem Land dienen kann. Kraft zum Weitermachen. Ein anderes Beispiel, könnte man auch Kraft zum Weitermachen drüber schreiben, ist Sangrong Liang. Ein Pastor aus China, über China hört man ja gerade was Christen angeht in letzter Zeit eher wenig, aber die Situation hat sich nur sehr bedingt gebessert. Sangrong Liang wurde 2004 zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. auch weil er gegen die öffentliche Ordnung, gegen die Harmonie der Gesellschaft verstoßen hat und weil er angeblich illegale Schriften weitergegeben hat. Er hat im Gefängnis sehr, sehr gelitten. Er ist krank geworden, hat Diabetes bekommen und ist jetzt später, also dieses Jahr im Frühjahr wieder freigelassen worden und ist jetzt gerade mit seiner Frau zusammen am Überlegen, wie er in China weiter an Gottes Wort dienen kann. Das sind alles keine Sachen, die man sich selbst ausdenkt, wo man aus sich selbst heraus die Kraft findet. Und uns im Dienst ermutigt das sehr stark und ich hoffe, dass es auch Sie hier heute Morgen ermutigt, dass diese Christen die Kraft bekommen zum Weitermachen. Und zwar nicht, weil es so besondere Menschen sind. Es sind besondere Menschen, ja, aber nicht in dem Sinne, dass sie besonders geistlich sind. Sie sind vielleicht sogar besonders angefochten. Aber sie erleben, dass Gott ihnen die Kraft schenkt, die sie brauchen, wie es in Gottes Wort verheißen ist. Und so sehen wir es ja zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte. Petrus kommt kaum aus dem Gefängnis raus, da bekommt er den Auftrag, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Normalerweise, wenn man aus dem Gefängnis rauskommt, wird man ja jetzt sagen, ich nehme die Beine in der Hand und sehe, dass ich so weit wie möglich wegkomme, damit mir das nicht wieder passiert. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir das genaue Gegenteil. Und als Petrus das genau tut, in den Tempel geht, da lesen wir, dass die hohen Priester ergrimmten, als sie das sahen, also dass er da wieder im Tempel rumsitzt oder rumsteht und lehrt, und ratschlagten, sie umzubringen. Also im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht ihrer Feinde jetzt aktuell, machen diese Christen weiter und machen uns vielleicht damit auch Mut, dass wir hier weitermachen mit unseren Herausforderungen. Und diese Herausforderungen werden ja nicht kleiner. Und vielleicht ist uns das näher. Das, was ich bis jetzt berichtet habe, ist ja alles eher staatliche Verfolgung. Also in Nigeria jetzt nicht wirklich. Das ist eher sind religiöse Zusammenstöße. Aber in den anderen Ländern sind es staatliche Verfolgungen. Aber es gibt natürlich auch die Verfolgung durch die Familie. Und auch das lesen wir schon in der Bibel, in Matthäus 24. Ich habe es hier an die Wand geworfen. Natürlich wird es so sein oder kann es auch so sein, dass die Familie sagt, du bist zum christlichen Glauben gekommen. Entweder du kehrst sofort zurück zu deinem ursprünglichen Glauben oder im besten Fall, wir verstoßen dich, im schlimmsten Fall, wir bringen dich um. Und trotzdem halten diese Christen fest am Glauben. Und es kommt sogar noch schlimmer sozusagen. In Johannes 15 lesen wir, auch das lese ich jetzt nicht vor, ich habe es an die Wand geworfen, dass diejenigen, die die Christen verfolgen, meinen, einen Dienst für Gott zu tun. Wie soll man dagegen argumentieren? Wie soll man dagegen etwas sagen, wenn jemand überzeugt ist, das, was ich tue, nämlich die Christen zu verfolgen, dient Gott? Auch das ist nichts Neues, sondern wie gesagt, der Herr Jesus sagt das schon im Johannesevangelium. Und wir sehen es ja auch an Saulus. Saulus willigt ein in die Steinigung des Stephanus. Und trotzdem beruft ihn Gott. Und die Geschichte oder der Bericht von Saulus ist für mich ein großes Zeugnis von Gottes Gnade. Saulus sagt, jawohl, es ist richtig, dass dieser Stephanus gesteinigt wird. Das muss so sein, das gehört so, damit alles wieder seinen richtigen Gang geht. Und trotzdem sagt Gott, genau diesen Saulus berufe ich mir. Wie groß ist Gottes Gnade? Und übrigens auch mit Hananias, denn erinnern Sie sich, wie die Geschichte weitergeht? Da sagt Gott zu Hananias, ach übrigens, da wird Saulus kommen und du sollst ihn unterrichten in allem, was wichtig ist für den christlichen Glauben. Und Hananias sagt, Sag mal, hast du nicht gehört, wer dieser Saulus ist? So ganz vorsichtig bringt er da mal seinen Einwand vor. Und Gott sagt, natürlich weiß ich das, aber ich werde dir die Kraft dazu geben. Und so ist es dann auch, so kommt es dann auch. Und deswegen möchte ich schließen mit dieser Zusage, dass Gott größer ist. In all den Bedrängnissen, in all den Schwierigkeiten, mögen sie nun tatsächlich existenziell sein, wie ich es aus einigen Ländern hier berichtet habe, mögen sie aber auch eher innerlich sein oder subtil, dass es anfängt mit, dass man verlacht wird, dass man diskriminiert wird, dass man lächerlich gemacht wird, weil man sagt, ich halte aber an diesem Gott fest, an diesem christlichen Glauben fest und ich glaube fest daran, dass Gott es gut mit mir meint und machen wird. Da möchte ich Ihnen, da möchte ich euch zusagen, nicht die Bedrängnis hat das letzte Wort, sondern unser Herr. Das ist das, was wir in Gottes Wort lesen und das ist das, was wir als Open Doors, als Dienst, der sich ausschließlich mit verfolgten Christen beschäftigt und sie unterstützt, immer wieder erleben und was uns selbst zur großen Ermutigung wird. Nicht die Bedrängnis hat das letzte Wort, sondern unser Herr. Und deswegen, vielleicht deswegen, schließt Petrus auch mit diesem einen Vers, was wir gerade ja schon gelesen haben. Und mit diesem Vers möchte ich auch schließen. Was bleibt uns zu tun? Also was, bevor ich schließe, muss ich doch noch den Werbeblock einschieben. Hätte ich jetzt fast vergessen. Weil Sie sich vielleicht schon gefragt haben, was sollen diese Monatshefte? Außer, dass wir jedem von Ihnen einen Kuli schenken wollen, wenn die Kinder die nicht alle schon gemopst haben. Außer, dass wir Ihnen einen Kuli schenken wollen, möchten wir auch gerne, dass Sie mit den verfolgten Christen in Kontakt kommen. Und wir haben uns überlegt, wie geht das am einfachsten? Und so haben wir ein ganz dünnes Monatsmagazin gemacht, 12 Seiten nur in so einem kleinen Format. Material hätten wir vermutlich für die dreifache Menge, aber dann wird es keiner mehr lesen. Und in dieses Monatsmagazin ist ein Gebetskalender eingeheftet mit Gebetsanliegen für jeden Tag. Diejenigen, die super modern sind, ein iPhone haben, die können das auch als App auf ihr iPhone laden. Fragen Sie mich nicht, wie das geht, ich kenne das nicht. Aber es geht. Und da kann man eben für jeden Tag sich das in die Bibel legen oder wohin sonst man, womit man stille Zeit macht, in das Andachtsbuch. Und da ist dann für jeden Tag ein Gebetsanliegen, ein kurzes Gebetsanliegen drin. Und so kann man in Kontakt mit den verfolgten Christen kommen. Vorne drauf auf dem Heftchen ist so eine Karte, die kann man ausfüllen und dann vorne in die Box werfen. Und es ist völlig kostenlos, es ist unverbindlich, aber es ist mit Sicherheit nicht umsonst. Jetzt aber, das war der erste Werbeblock, heute Nachmittag kommt noch mehr. Jetzt aber zum Abschluss dieser eine Vers und ich gehe nochmal zur Erinnerung auf diesen Satz. Nicht die Bedrängnis hat das letzte Wort, sondern unser Herr. Also gerade in den Zeiten, in denen es schwierig wird, auch hier, wir erleben das ja durchaus auch, wenn wir mit Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden, Schulkameraden sprechen, erleben wir ja auch nicht überall offene Türen und ein Juche, endlich erzählst du uns was von Gott. Und da möchte ich in diese Situation hineinsprechen, nicht die Bedrängnis hat das letzte Wort, sondern unser Herr. Und was uns zu tun bleibt, ist, wir sollen, wie Petrus es sagt, einfach und schlicht weiter fröhlich bekennen. 1. Petrus 5, Vers 16, wer nach Gottes Willen leiden muss, der soll sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun und seinem treuen Schöpfer sein Leben anzuvertrauen. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir diesem treuen Schöpfer unser Leben anvertrauen. Mögen unsere Umstände auch ganz furchtbar sein, dass bis dahin, dass unser Leben bedroht ist, oder auch nur, dass wir von den Nachbarn verspottet werden, aber halten wir an diesem treuen Schöpfer fest und lassen uns von ihm halten. Amen.